Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Christoph Hess, ich darf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Aber noch herzlicher begrüße ich Carina und Fabian Scholz. Ich darf neben den beiden sitzen, bin froh, bei Ihnen in Füchtdorf zu sein. Und jetzt habe ich zwei Bitten. Einmal erklärt bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo Füchtdorf ist. Das kennen ja nicht viele Leute. Trotzdem ein ganz prominenter Ort. Und wer seid ihr beiden überhaupt? Carina, Ladies first, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Carina Scholz. Ich bin Dressurreiterin und genau, unsere Anlage befindet sich in Füchtdorf. Das ist ungefähr 10 Minuten von Warendorf entfernt, eine halbe Stunde von Münster entfernt. Also ja, insgesamt sehr zentral gelegen.
Mein Name ist Fabian Scholz. Herzlich willkommen. Wir sind nicht nur zentral gelegen, sondern in der Hochburg der Pferde, der Reiterei. Hier gibt es unwahrscheinlich viele Reitanlagen. Hier gibt es ganz viele Zuchtprodukte, also Züchter, die ihre Pferde halten, zum Teil noch an den Höfen. Und das findet man alles hier in Füchtdorf und Umgebung.
Wunderbar. Füchtdorf, der Nabel der Welt. Der Reiterei, kann man das so sagen, Carina?
Bestimmt. Ich würde schon sagen, dass wir hier viele Möglichkeiten haben, auch in der Umgebung. Also sei es angefangen mit den Trainingsmöglichkeiten, dass man zu verschiedenen Anlagen fahren kann, sei es von der medizinischen Sicht oder um die Pferde zu unterstützen, ich sag mal Dinge wie Aquatrainer oder ähnliches, oder sei es, dass man jedes Wochenende im Umkreis von 50 Kilometern 10 Turniere hat, die man anfahren kann. Also ja, so gesehen schon der Nabel der Welt.
Also insofern, gerade wenn man Dressurreiterin ist. Wenn man sagt, ich bin Dressurreiterin, was heißt das eigentlich? Ich bin Dressurreiterin. Heißt das den ganzen Tag Dressurreiten und das seit Jahren? Wie ist das?
Ja, also ich habe Pferdewirt klassische Reitausbildung gelernt und es hat mich zu Anfang tatsächlich erstmal in Springlager verschlagen. Ich habe am Anfang viel Springen geritten und bin dann aber irgendwann in Anführungsstrichen zur Dressur gewechselt, weil ich einfach für mich empfunden habe, dass ich da konstanter sein kann. Da habe ich nicht so diese Zufallsvariante, dass die Stange vielleicht einfach mal runterfällt, sondern für mich hatte ich das Gefühl, wenn ich zu Hause viel und fleißig bin und viel übe, dann bin ich so ein bisschen besser auf dem Weg, dass ich sagen kann, okay, ich fahre los, ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Wir arbeiten mit Tieren und wir haben mit Tieren zu tun, dann kann immer irgendwas passieren. Aber für mich persönlich war so dieser Trainingsaspekt einfach ein bisschen konstanter und deswegen Dressurreiten.
Also wenn ich dich so vor mir sehe oder wir beiden, Fabian, dein Ehemann und ich, dich sehen, dann würde ich sagen, deine Körpersprache ist auch so, dass du ein sehr gewissenhafter Mensch bist. Ist das eine Qualifikation, die der liebe Gott dir mitgegeben hat?
Das kann mein Mann vielleicht noch ein bisschen besser beantworten, aber ich würde sagen, ja. Also ich bin schon sehr akribisch und sehr gewissenhaft und natürlich im täglichen, egal ob das jetzt um das gesamte Management der Pferde geht oder ob es natürlich auch um das Training geht, würde ich schon sagen, dass ich da sehr, sehr gewissenhaft und sehr konzentriert und fokussiert bin, ja.
Jetzt aber die Frage an den Ehemann. Ist die Einschätzung, meine Einschätzung richtig, Fabian?
Durchaus. Und da bewundere ich Ihre Menschenkenntnis, dass Sie das sofort so erkannt haben. Und glauben Sie es mir, wenn ich mal vergesse, die Schuhe auszuziehen und ein bisschen Dreck ins Haus kommt, so schnell können Sie gar nicht gucken, wie der Staubsauger hinterher bewegt wird und das wieder sauber gemacht wird. Also Carina ist da schon sehr genau in allem, was sie tut, ja.
Ist sie ähnlich wie du oder ist sie eher an der Stelle das Gegenteil?
Ich glaube, das ist das Magische, dass wir eigentlich in vielen Punkten recht verschieden sind Und das ist vielleicht das Geheimnis, dass wir uns da so gut ergänzen. Gegenseitig.
Wie siehst du das, Carina?
Ja, genauso. Ich glaube, dass wir doch teilweise sehr unterschiedlich sind, aber ja, ich würde ihm da schon zustimmen. Da ergänzt man sich einfach in vielen Punkten sehr gut, egal ob das bei der Arbeit ist oder im Privatleben.
Wie ist denn das Privatleben bei dir jetzt zwischen euch beiden? Das will ich gar nicht weiter thematisieren, aber wie wird man Dressurreiterin, wenn man ein Elternhaus hat, das aus Pferdefreunden besteht oder aus weniger Pferdefreunden? Das wollen ja die Hörerinnen und Hörer jetzt mitkriegen. Ist es eine Reiterfamilie, die hinter dir steht oder stand, oder kommst du aus einem Nicht-Reiterhaushalt?
Ich komme aus einer Reiterfamilie, aber die ist jetzt nicht riesengroß. Also meine Oma und alles, was davor an Generationen waren, die hatten jetzt nichts mit Pferden zu tun. Und wir haben auch keinen Hof zu Hause, sondern meine Eltern haben beide geritten. Meine Mutter einfach nur frei, also nur in Anführungsstrichen freizeitmäßig, ein bisschen Spaß zu Hause. Und mein Vater ist Springen geritten. Und ja, wir sind drei Mädchen zu Hause und da ist der Pferdevirus, würde ich mal sagen, schnell übergegriffen.
Bei allen dreien oder nur bei Carina?
Nein, tatsächlich bei allen dreien. Meine Schwestern und ich sind alle drei Ponytour geritten, also bis deutsche Meisterschaften. Und ich bin aber die Einzige, die es jetzt in der Reiterschiene, also als Reiterin beruflich macht, klassische Reitausbildung. Meine eine Schwester reitet nur noch hobbymäßig und die andere ist Tierärztin geworden.
Für Pferde?
Praktischerweise ja.
Wunderbar. Ist sie deine Tierärztin?
Ja, jein. Wir sind da ein bisschen relativ breit aufgestellt und haben da verschiedene Leute an unserer Seite. Aber es ist schon so, dass ich sie natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann und immer mal nach ihrem Rat fragen kann. Ja.
Wunderbar. Also tolles Schwester-Trio, muss man ja sagen. Fabian, der Mann hier in der Runde neben mir. Frage, Family at home, wie sah das bei euch zu Hause aus?
Ja, ich komme aus einer Nicht-Reiterfamilie. Mein Vater ist Jurist, Rechtsanwalt und Notar und in Berlin. Ich bin in Berlin geboren. Es war ein Zufall, dass ich zu den Pferden gekommen bin. Meine ältere Schwester war im Reiturlaub. Und als junger Kerl habe ich dann gedacht, Mensch, was sie kann, das kann ich auch. Also wollte ich unbedingt auch mal in den Reiturlaub und mich hatte Virus gepackt. Ich bin bei den Pferden geblieben, sie nicht. So kam es, dass ich bei den Pferden gelandet bin.
Jetzt interessiert mich, aber ich bin sicher, diejenigen, die uns zuhören, wird es auch interessieren. Was hat dich denn so fasziniert? Warum hast du nach dem Reiturlaub gesagt, hey, that's it, das werde ich jetzt selber mal weitermachen. Und vielleicht sogar für immer.
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es war einfach die Faszination, dieses große, liebevolle Wesen vor mir zu haben. Und dann das Interesse für den Sport. Und mein Zimmer hing voll mit Postern von verschiedenen Reitern. Und ich konnte es immer kaum abwarten. Eine Zeitung wie der St. Georg, ein Fachmagazin, was es mal gab, herauskam. Und ich habe das studiert und gelesen und habe mich unwahrscheinlich für alles, was mit Pferden zu tun hat, interessiert.
Und wie ging der Weg dann weiter? Denn das ist total parallel bei mir auch. Mein Vater war auch Jurist, nichts mit Pferden zu tun gehabt. Und ich würde es genauso beschreiben, dieses faszinierende Lebewesen. Ich war 8 Jahre alt, als ich das erste Mal näher gesehen habe, außer auf der Wiese vorher. Und dann von jetzt auf gleich Virus gepackt und bis heute, bis ins hohe Alter. Und da sehe ich auch keine Besserung, Gott sei Dank. Und wie war dein Weg dann weiter in die Berufsreiterei hinein? Denn du hast ja Meisterprüfungen gemacht und bist jetzt als Berufsreiter tätig, im weitesten Sinne.
Naja, es war auch eine andere Zeit. Also es haben sich ja schnell Freundschaften ergeben. Ich wollte immer reiten und ich wollte mit Pferden zusammen sein und wir sind 10, 12, 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu den Reitstellen gefahren und haben dort mitgeholfen und durften dann anschließend das Pferd des Reitlehrers mal trocken reiten. Das war das Highlight. Und so habe ich jede Chance genutzt, um irgendwie an- oder aus Pferd zu kommen. Und habe immer versucht, mich zu verbessern. Und ich wollte sehr schnell, war mir klar, dass ich das beruflich machen möchte und nichts anderes. Und so hat es mich nach Warendorf verschlagen, weil ich in Warendorf aufs Sportinternat gegangen bin, um sowohl den Sport als auch natürlich die Schule miteinander zu verbinden. Das war die Bedingung meiner Eltern, dass da die Schule nicht zu kurz kommt. Und so bin ich nach Warendorf gekommen und ich erinnere mich, dass ich da ganz oft mit dem Fahrrad zum DOKR gefahren bin und habe dann den Idolen beim Training zugeschaut. Und das war für mich was ganz Besonderes. Oder wenn Bundeschampionat in Warendorf war, dann bin ich vielleicht auch an diesen Tagen nicht in der Schule gewesen.
Hört, hört. Carina, wie war das denn bei dir? Stichwort Ruf, ich bin Dressurreiterin. Von einer pferdefaszinierten Familie zu einer Berufsreiterin ist es ja doch ein weiter Weg als Dressurreiterin. Wie war dein Weg dahin? Welche Etappen musstest du erklimmen?
Nach meinem Abitur war natürlich auch der Wunsch bei meinen Eltern da, dass ich was Anständiges lerne. Und so habe ich unter anderem mal ein Probearbeiten in der Bank gemacht, um Bankkauffrau zu werden. Da war ich mir nicht so ganz sicher. Habe dann gesagt, okay, Lehramt könnte ich mir vorstellen. Sonderpädagogik wollte ich damals machen und habe da aber nicht sofort einen Studienplatz bekommen, sodass ich Wartezeit gehabt hätte. Ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre, irgendwie sowas an dem Dreh. Und dann ergab sich das, dass ich angesprochen wurde, Mensch, möchtest du nicht vielleicht in der Zeit als Bereiterin arbeiten, weil bei mir fällt gerade jemand aus. Und das habe ich dann auch angefangen, als Bereiterin zu arbeiten. Und dann war irgendwie so nach 2-3 Monaten, ja, vielleicht könnte man doch, wenn du jetzt sowieso hier bist, die Zeit dafür nutzen, dass du dann deine Ausbildung zum Pferdewirt machst. Dann hat man wenigstens quasi diese Wartesemester sinnvoll ausgenutzt. Ja, das habe ich dann auch gemacht und habe meine Lehre bei Norbert van Laak angefangen und auch mit Steensbeck abgeschlossen. Und dabei ist es dann auch geblieben. Also das, ja.
Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Steensbeck ist mit Auszeichnung. Das ist also eine besondere Plakette, eine ganz besondere Auszeichnung dazu, auch von meiner Seite jetzt an dieser Stelle nochmal ein herzlicher Glückwunsch. Wie war es denn bei dir? Juristenfamilie, waren die Eltern happy und haben gesagt, wow, jetzt haben wir einen Berufsreiter, das wollten wir schon immer, oder hätte dein Vater gerne dich als Juristen, als Nachfolger in seiner Kanzlei gesehen?
Ganz bestimmt sogar, aber ich glaube, und das haben wir auch heute bei unseren Kindern übernommen, ich glaube, er wollte in erster Linie, dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue. Und hat sich vielleicht gedacht, dass ich dann, als ich nach der Schule den Weg eingeschlagen habe, ja gut, lass ihn doch mal machen und er wird schon zur Vernunft kommen. So kann ich es mir vorstellen. Ja gut, dem war leider nicht so. Ich kann mich über einen kurzen Ausflug erinnern, dass ich mal in ein Steuerbüro gegangen bin, weil ich mir selber sagte, gut, jetzt vielleicht haben sie ja recht und ich muss was Vernünftiges machen. Und nach sehr kurzer Zeit, ich glaube, es waren 6-8 Wochen, da erinnere ich mich gut dran, es gab ein Faxgerät und einen Schreibtisch und ich habe dann viel Zeit damit verbracht, alle möglichen Leute anzurufen und mit denen zu telefonieren und Pferdepapiere durch die Gegend zu faxen. Hat er mich dann doch in seinem Büro gebeten, hat gesagt, Mensch, du bist ein prima Junge, aber bleib doch bitte bei den Pferden. Und den Rat habe ich auch befolgt.
Das war eine wichtige Lebensentscheidung, die du gefällt hast. Vielleicht bleiben wir nochmal bei dir. Du hast ja dann auch den Weg gewählt, ähnlich wie Carina. Du bist sogar noch ein Stückchen weitergegangen. Carina hat mit der Abschlussprüfung, der sogenannten Gesellenprüfung, in der Pferdewirtschaft aufgehört. Du hast sogar 2 Meistertitel errungen in der Pferdewirtschaft, erreicht. Durch Prüfung. Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern, wie dein Weg da war, weil er nachher sich ja von dem unterscheidet, den Carina eingeschlagen hat.
Ja, ich bin von Natur aus ein Mensch, der Dinge entweder ganz macht oder gar nicht. Und mir war dann völlig klar, dass wenn ich das beruflich gehe, diesen Weg, dann auch bitte mit einem vernünftigen Berufsabschluss. Und so habe ich mich dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen und die Prüfung zum Pferdewirt im Schwerpunkt Reiten, so war es damals, heute das ist klassische Reitausbildung, abzulegen. Und anschließend war das Ziel die Meisterprüfung, die wir sage ich, die Gruppe, oder die ich natürlich dann in Münster an der Westfälischen Reit- und Fahrschule abgelegt habe, damals unter der Leitung von Herrn Plewa. Das war eine tolle Zeit. Und dann ging es weiter. Das kam einige Jahre später. Das werde ich nie vergessen, dass ich also mit Freunden abends zusammensaß und da war ein Pferdewirtschaftsmeister Zucht und Haltung dabei, der also gesagt hat, Mensch, also meine Meisterprüfung war viel anspruchsvoller, theoretisch viel schwieriger als in der klassischen Reitausbildung, was ihr da machen müsst. Das ist mit der Fütterung und so weiter. Das ist also viel komplizierter und das würde von euch ja eh keiner hinkriegen. Also habe ich an diesem Abend gewettet und musste natürlich dann auch diese Wette einhalten. Dann war das große Ziel noch eine weitere Meisterprüfung mit der Fachrichtung Zucht und Haltung abzulegen. Und das habe ich dann am Gestüt Schweiganger in Bayern gemacht. Ich bin also dann dorthin und da ist dann ein Vorbereitungslehrgang und so weiter. Vorher schreibt man noch eine Meisterarbeit. Und da ist es also tatsächlich gelungen, dass ich dann anschließend meine Freunde wieder getroffen habe und ihm dann den Meisterbrief zeigen konnte.
Wunderbar. Das ist dir sicherlich jetzt heute sehr recht, weil du in der Lage bist, eben Lehrlinge in verschiedenen Schwerpunkten auszubilden. Also wunderbar. Carina, du bist Lehrling gewesen, nicht bei deinem heutigen Ehemann. Du hast die Lehre gemacht, du hast dich dann aber entschieden, die Meisterprüfung nicht abzulegen. Wie ist dein Weg weitergegangen, um so weit reiterlich zu kommen, dass du heute im Kader bist, im Dressurkader bist? Das ist ja schon ein riesiger Schritt nach oben, nach vorne.
Ja, also ich habe mich dann nach meiner Ausbildung direkt selbstständig gemacht. Fabian wollte damals schon, dass ich meine Ausbildung bei ihm mache. Ich wollte damals aber nicht von zu Hause weg, also nicht aus Kaltorf weg. Und genau, dann nach der haben wir die ganze Zeit Kontakt gehalten und dann hat er halt nach meiner Ausbildung gesagt, okay, wenn du nicht nach Warendorf kommst, dann kommen die Pferde halt nach Iserlohn und dann habe ich von ihm Pferde nach Iserlohn bekommen. Ich hatte da dann irgendwann, ich weiß nicht, 10, 15 Stück, also auf jeden Fall genug zu tun auch und ja, habe mich dann, wie gesagt, selbstständig gemacht und nach 5 Jahren oder irgendwie sowas bin ich dann mit meinem kompletten Stall hier nach Fürchdorf umgezogen.
Und die Idee war, du hast also eine große Anzahl an Pferden bekommen, 10 bis 15, da ist ja der Tag mehr als ausgefüllt. Die Idee war, reiten, ausbilden, vielleicht hier und da auf Turnieren vorstellen, aber sicherlich am Ende ging es auch immer wieder um Verkauf der Pferde. Ist das richtig?
Ja, absolut. Das war die Idee dahinter. Am Anfang waren es überwiegend, wie gesagt, Springpferde. Und wir haben dann erst im Laufe der Zeit den Stall so umgewandelt, dass wir ja heute ein reiner Dressurstall sind. Das war aber nicht von Anfang an so. Und genau, am Anfang waren es noch viel, viel mehr Verkaufspferde als, ich sag mal in Anführungsstrichen, jetzt Ausbildungspferde. Das kam erst später mit dazu. Und ja, jetzt heute bin ich Gott sei Dank in der glücklichen Position, dass ich mich nicht mehr ganz so um die Verkaufspferde kümmern muss, sondern wirklich zum überwiegenden Teil Ausbildungspferde unter meinem Sattel habe.
Ausbildungspferde, Sportpferde, Turnierpferde, die du selber danach auf Turnieren größtenteils vorstellst.
Genau, richtig. Natürlich steht von denen auch mal das ein oder andere zum Verkauf, gar keine Frage, aber so dieses die Handelspferde, wo man jetzt sagt, die kommen rein. Natürlich bleiben die auch mal eine Zeit lang bei uns, aber die begleiten wir jetzt meistens dann nicht von 3-jährig bis 10-jährig. Das ist eher die Aufgabe unserer Bereiter.
Jetzt zu dir, Fabian. Hast du irgendwann mal erkannt, hey, also Reiten ist bei mir gut und richtig, aber ich habe noch weitere andere Talente, die vielleicht das Reiten sogar noch überlagern, überstrahlen, Stichwort Pferde erkennen, Pferde fördern lassen, in dem Falle von Carina und vielleicht auch von anderen, um sie dann weiterhin danach zu verkaufen? War das so deine Lebensmaxime beruflicher Art?
Ja, es ist so, dass ich überhaupt gar kein Problem damit habe zu sagen, wie ich es eingangs schon sagte, ich mache Dinge ganz oder gar nicht. Ich habe mit der Zeit erkennen müssen und einsehen müssen, dass es einfach andere gibt, die es auf dem Pferd besser machen. Und dann habe ich überlegt, okay, was liegt dir denn mehr als anderen? Und das ist vielleicht auch die Fähigkeit, Fantasie in ein Pferd zu entwickeln und hineinzubringen und etwas vielleicht zu erhoffen oder zu sehen und dann das Puzzlestück, und das finde ich total spannend, den richtigen Reiter und die richtige Zeit und die richtige Art des Trainings, und dann könnte das in die Richtung sich entwickeln, die ich mir da vielleicht vorstelle, diese Vision, die ich in dem Moment habe. Ich habe mich natürlich auch schon ganz oft fürchterlich vertan. Das hat sich dann nie so ergeben, wie ich es mir erhofft habe. Oder es war vielleicht an einem Tag so. Oder wenn man ein Pferd traben sieht und man sieht dann zwei Tritte, die, wo ich dann sage, Mensch, wenn das mal abrufbar wird. Und wahrscheinlich waren die zwei Tritte dann der Zufall. Und ich habe mich dann auch, also das passiert mir genauso, wie wahrscheinlich allen anderen auch. Aber es ist vielleicht das ein oder andere erfolgreiche Pferd dadurch in den Sport gekommen.
Was sind denn erfolgreiche Pferde? Was sind Pferde, die du im Augenblick begleitest, beziehungsweise die du erkannt hast?
Erfolgreiche Pferde sind für mich Pferde, die konstant ihren Weg gegangen sind, ihre Entwicklung gegangen sind. Da passieren Fehler mal auf dem Turnier. Auch da gibt es auch mal wieder, es geht ja nicht nur, immer nur bergauf, auch nicht in der Pferdeausbildung, sondern das sind Pferde, die am Ende sich aber vielleicht das erfüllen, was ich mir erhofft habe. Und so glaube ich, dass, so kann man das sagen mit erfolgreichen Pferden, das ist gar nicht so an Turniersiegen gemessen.
Ja, finde ich gut, die sich reiten lassen, die dem Reiter ein gutes Gefühl geben, die happy horses sind, glücklich und zufrieden sind. Nicht? Also ich glaube, das, was deine Eltern von dir wollten, was du vorhin gesagt hast, das willst du wahrscheinlich für die Pferde auch, egal wer im Sattel ist. Nicht? Gerade wenn sie dann nachher verkauft sind. Carina, dein Weg ist, glaube ich, sehr geprägt von einem Pferd. Und von dem Pferd musst du berichten. Und was ist das Besondere bei diesem Pferd gewesen?
Ja, damit meinen Sie garantiert Tarantino, der jetzt mittlerweile 19 Jahre alt ist und immer noch hier bei uns im Stall steht und sich bester Gesundheit erfreut. Und Tarantino und ich sind zusammengekommen, als er, glaube ich, 11 war, 10 war, irgendwie sowas an dem Dreh. Also jetzt wirklich auch schon eine sehr lange Zeit zusammen. Und ja, er ist einfach ein außergewöhnliches Pferd. Wir haben klein zusammen angefangen mit M-Dressuren, S-Dressuren und sind halt zusammen diesen Weg in den 3-Sterne-Sport gegangen. Und was ihn einfach auszeichnet, ist, er will das. Also er hat einfach so eine unglaubliche Freude an diesem Dressursport, wie ich es als Reiter im Sattel natürlich auch habe. Aber das ist mit Sicherheit das, was dieses Pferd auszeichnet.
Denn das ist, glaube ich, das. Ich möchte das auch jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären. Ich glaube, dieses Freude haben, dieses Pferde motivieren, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ausbildungsvoraussetzung, die Pferde mitbringen müssen. Aber noch viel wichtiger für den Reiter, es zu erhalten, zu fördern und bei den Pferden, bei denen es nicht so da ist, irgendwie auch in das Pferd, in Anführungsstrichen bitte, hineinzubringen. Denn ohne die Freude geht gar nichts. Die Pferde sind nicht unsere Sklaven. Insofern finde ich das sehr, sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Du hast ihn lange geritten, auch das noch zur Erklärung, 3 Sterne, das ist mit Grand Prix-Lektionen. Grand Prix selber, du bist erfolgreich geritten bis Weltcup-Finale, also hast auf allen Ebenen bist du unterwegs gewesen, national und international ganz oft an deutschen Meisterschaften teilgenommen und bist ja auch nicht ohne Grund im Kader, im Bundeskader. Wenn du deine Pferde arbeitest, was sind so die Dinge, die dir ganz besonders am Herzen liegen, wenn du Pferde von klein auf an übernimmst, weil das, glaube ich, für diejenigen, die dich den Podcast anhören, wichtig ist.
Also die Grundlage für alles ist einfach die Basis. Und das sagt mein Trainer auch immer so schön, wenn die Basis stimmt, dann sind die Lektionen am Ende kein Problem mehr. Und ich sage mal, das ist ja auch das, was in der täglichen Arbeit jeden Tag von uns gemacht wird. Also ich sage mal, ob das jetzt Eckenreiten ist, ob das Übergänge sind, ob das ein runder Zirkel in Stellung und Biegung gleichmäßig ist. Also das sind einfach, das ist die absolute Basis bei allen Pferden. Und das ist das, was wir jeden Tag machen und was einfach das Wichtigste ist.
Wenn du sagst Trainer, du hast verschiedene Trainer. Wer ist der eine Trainer? Wer ist die andere Trainerin?
Das eine ist Monika Theodorescu, mit der ich jetzt schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und die mir viel hilft, vor allen Dingen mit den etwas älteren Pferden, wenn die dann ja schon mal ab S aufwärts oder wenn ich irgendwo eine Frage habe und sag, kannst du hier mal einmal drauf gucken, ich habe ein neues Pferd im Stall, Ne, was hältst du davon? Wie ist deine Einschätzung? Und das andere ist Christian Wendel, der jetzt schon seit 5 Jahren, glaube ich, hier zu uns kommt und mich jede Woche mit den verschiedensten Pferden unterstützt. Sei das jetzt der 5-Jährige, der mit dem Außengalopp anfängt, oder der 6-Jährige, der einen Wechsel lernen muss und vor allen Dingen auch einen unheimlichen Fokus auf das Aufgabereiten legt.
Weil er Richter ist.
Genau, weil er
Richter ist. Und Monika Tedorescu, selbst höchst erfolgreiche Championatsreiterin, Olympiasiegerin, heute seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr erfolgreiche Bundestrainerin der deutschen Dressurreiterinnen und Reiter, die dann eben auch aus der Perspektive, auch aus der internationalen Perspektive herausguckt. Fabian, du bist der Pferdeerkenner, du bist der, ja, das will ich jetzt als was Positives sehen, Pferdehändler, weil du auch das Pferd dann am Ende auch mal verkaufen musst. Es muss ja, wie man so schön sagt, der Rubel rollen. Bist du auch so ein bisschen was wie der Trainer deiner Frau? Oder habt ihr da getrennte Kasse, wollte ich gerade sagen? Ist das nicht deine First Priority?
Also ich glaube, wir sind, oder ich glaube oder hoffe für meine Frau ganz viele Rollen einnehmen zu können. Ich möchte Ehepartner sein, ich möchte bester Freund sein, ich möchte Berater sein. Ich versuche mit, was oder organisatorische Dinge, Turniereinteilungen und so weiter, übernehme ich gerne. Aber ich möchte auch für sie ansprechbar sein, und so handhaben wir das, dass sie mal auf dem Pferd sitzt und sagt, Mensch, schau mal, wie war jetzt der Wechsel, oder gib mir mal bitte einmal ein Feedback. Oder wenn man auf dem Pferd sitzt, dann möchte man ja auch einmal kurz ein Feedback bekommen. Wie schaut's von unten aus? Das ist nicht immer gleich. Und da bin ich sicherlich für sie immer da. Und so handhaben wir das täglich. Es ist aber nicht so, dass ich sie jetzt auf dem Pferd trainiere und unterrichte, sondern vielmehr beim Abreiten, wenn jetzt einer der Trainer nicht da ist, dann bin ich mit ihr verbunden über einen Coachphone und gebe ihr ein Feedback, wenn sie da eine Frage hat oder jetzt muss er mal die Stellung beachten oder solche Sachen, dass ich der Spiegel bin.
Ja, ja, aber du bist jetzt nicht the daily Trainer und derjenige, der ihr immer hilft. Ich glaube, das ist auch für die Ehehygiene, will ich mal so sagen, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, glaube ich, hilfreich und sinnvoll. Ihr habt verschiedene Rollen und du bist nicht der Supervisor, der alles besser weiß. Carina, Mutter, 2 Töchter. Wie ist das alles unter einen Hut zu kriegen?
Mit viel Organisation und mit viel Unterstützung am Ende des Tages auch. Wir haben ganz tolle Leute um uns herum, die uns auch mit den Kindern helfen. Ansonsten wäre das alles nicht möglich und wir müssen natürlich uns schon viel unterhalten. Wie strukturieren wir das? So, der Alltag, das geht alles, aber wenn wir natürlich zu den Turnieren fahren und wir nehmen die Kinder mit, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Planungsaufgabe.
Kannst du das einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wenn du mit 2 Töchtern im Alter von
5 und 2
losfährst, ein Ehemann, eine Nanny, 3 Pferde, ein LKW, ein Wohnwagen, eine Möglichkeit im LKW auch den ganzen Tag mehr oder weniger, wenn man nicht reitet, zu verbringen. Ist das so erstmal von der Logistik her richtig beschrieben?
Ja, das ist im Großen und Ganzen schon richtig beschrieben. Wir haben das große Glück, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben unsere Kinder von Anfang an immer mitgenommen, auch als sie noch ganz klein waren. Also der LKW oder unser LKW ist wirklich deren zweites Zuhause. Die freuen sich immer, wenn wir zum Turnier fahren. Also das ist nie für die irgendwie gewesen, die müssen das jetzt und oh nee und ich will nicht. Sondern das war für die völlig normal von Anfang an, dass die immer mitgekommen sind. Und die haben da wirklich auch Spaß dran. Fabian versucht natürlich immer so ein bisschen Rahmenprogramm für die Kinder zu organisieren. Also wir kennen viele Zoos und Indoor-Spielplätze. Das macht es natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen interessanter. Und ja, genau, dann ist es einfach, dass drumherum was stimmen muss. Unser Au-pair fährt immer mit, damit sie uns natürlich in der Zeit, wo ich reite, den Rücken frei halten kann. Die Pflegerin für unsere Pferde fährt mit, damit die natürlich am Ende bestens versorgt sind. Und Fabian und ich, genau. Und dann klappt das im Regelfall.
Und alle im LKW, im angehängten Wohnwagen?
Ja, genau. Wir haben in unserem LKW eine ganz gute Aufteilung, weil wir vorne unser Wohnabteil haben, wo wir mit den Kindern sind. Und dann haben wir hinter unserem Wohnabteil ist nochmal ein kleines Wohnabteil, was von unserem komplett separat ist, wo dann unsere Pflegerin drin ist. Und dann haben wir noch einen Anhänger dahinter und da ist nochmal ein Wohnabteil und der ist für unser Au-pair.
Also ein Wohnabteil und eine Einliegerwohnung.
Ja, genau, so kann man das sagen, ja.
Und dann haben die Pferde auch noch Platz.
Ja.
Wunderbar.
Gehen halt keine 6 Pferde drauf, aber das braucht man als Dressurreiter ja Gott sei Dank auch.
Wie viel nimmst du so im Regelfall mit?
Also 1, 2, also 3 ist wirklich ja schon das absolute Maximum. Also im Regelfall sind es 1 oder 2 Pferde.
Mhm. Wunderbar. Richtige Armada. Sag mal, wie gehst du damit um? Bist du dann dafür verantwortlich, dass die Kinder auf dich fixiert sind an den Wochenenden? Und die Wochenenden gehen ja oft schon dann Mittwoch oder Donnerstags los, das muss man auch sagen, sodass deine Frau, die Carina, sich auch auf ihren Sport konzentrieren kann, weil das ist ja nicht Freizeitreiten, wir wollen mal so ein bisschen aufs Turnier gehen, sondern das sind große nationale Turniere hier in Deutschland oder internationale Turniere in Deutschland oder außerhalb Deutschlands mit langer Anreise. Wie geht das und welche Rolle spielst du da vor Ort?
Ja, das ist logistisch schon eine Herausforderung. Meistens fährt Carina mit ihrer Pflegerin Sandra einen Tag voraus mit den Pferden, stallt die Pferde ein und ich komme dann mit dem Auto, den Kindern und dem Au-pair einen Tag später nach. Die Kinder gehören, es war für uns nie eine Frage, ob man jetzt Oma und Opa fragt, sondern die Kinder gehören zu uns. Und wenn wir sie nicht mitnehmen würden, dann hätten wir kein Familienleben mehr. Wir sind häufig, ja, dienstags, mittwochs schon unterwegs bis sonntags. Und deswegen darf das Familienleben da nicht zu kurz kommen. Und es ist genau so, dass ich mir also vorher Gedanken mache und schaue, was gibt es dann noch für Unterhaltungsmöglichkeiten für die Kinder. Wir sind häufig auch ja in Europa unterwegs. Und wie Carina gerade schon sagte, welcher Zoo ist in der Nähe, was gibt es für einen Spielplatz und so weiter. Und dann organisieren wir das. Und so, dass ich also natürlich zu den Zeiten, wenn sie auf dem Pferd ist, am Viereck bin. Auf der anderen Seite versuche ich ihr dann aber auch, den Rücken frei zu halten, dass sie sich auf den Sport konzentrieren kann. Und in der Zeit übernehme ich die Kinder natürlich, klar.
Wenn du aus deiner Perspektive den Turnieralltag, die Turniere anguckst, national, international, was geht dir da durch den Kopf?
Auf der einen Seite ist es natürlich für uns ein Arbeitsplatz. Es ist Arbeit, deshalb sind wir da und sonst wären wir ja zu Hause. Auf der anderen Seite erfüllt es mich natürlich mit Stolz, wenn Carina jetzt in Aachen einen Nationenpreis gewinnt. Das finde ich toll, das war mein Traum, als Junge dort jemals reiten zu können. Und wenn ich es doch nicht geschafft habe, dann wenigstens meine Frau. Und das erfüllt mich mit Stolz, na klar.
Carina, wie ist das bei dir? Was fasziniert dich am Turnierreiten?
Am Turnierreiten, würde ich sagen, fasziniert mich natürlich ungemein auch, mich am Ende ein bisschen mit den anderen Reitern zu messen. Wo stehe ich? Wo bin ich im Leistungsvergleich mit meiner Leistung, mit unserer Leistung? Ja, das macht's am Ende aus. Also dafür ist es dann halt auch ein Sport. Das ist ja egal, ob man das jetzt im Dressurreiten macht oder ob man Leichtathletik macht. Also in jeder Sportart, wenn man Leistungssport macht, dann misst man sich mit anderen. Und das ist schon das Kribbeln, was es am Ende ausmacht, warum man das so betreibt, wie wir das betreiben.
Also dieser Wettkampfbereich, Adrenalin, das ist das, was dich auch antreibt.
Auf jeden Fall. Die zweite Komponente dabei ist natürlich auch, ich sag mal, die Partnerschaft mit dem Pferd. Wie ist das, was ich mir zu Hause aufgebaut habe, woran wir ja am Ende jahrelang gefeilt haben? Und ich meine, da reden wir ja wirklich am Ende über Nuancen, die Pirouette vielleicht nochmal einen halben Galoppsprung kleiner zu kriegen und so weiter und so fort. Und wie kann ich all die Arbeit und Zeit, die ich zu Hause da reingesteckt habe, mit in eine Atmosphäre, das Pferd hat am Ende des Tages auch Adrenalin, also es kommen ja zwei Lebewesen zueinander und wie kann ich das am Ende alles abrufen, wenn ich halt nicht mehr zu Hause in der Halle bin?
Ich hatte eben dir die Frage gestellt, was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst? Wie siehst du die Entwicklung des Sportes? Weil du ja sicherlich aus der Perspektive desjenigen, der eben nicht im Sattel auf Turnieren sitzt, das beobachtet. Du hast vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Distanz. Wie siehst du den Sport heute? Und wie glaubst du, wie wird sich der Sport in den nächsten Jahren entwickeln?
Ich glaube, dass wir ganz viele Menschen haben, die nach wie vor sehr begeistert sind von dem Pferdesport. Wir haben in Paris auf der Olympiade volle Ränge gehabt. Da war eine mega Stimmung. Wenn man Turniere sieht wie Neumünster jetzt am Wochenende oder Stuttgart, das sind ausverkaufte Ränge in Aachen. Das ist eine tolle Atmosphäre. Und wir müssen, glaube ich, alle, die ganze Pferdefamilie, das ist vollkommen egal, ob man Dressur reitet, ob man Springen reitet oder ob man gerne ins Gelände reitet, ob Sport oder nicht Sport, die Familie muss zueinander finden und muss zueinander halten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nach außen transportieren. Ich denke, wir sollten auch wieder dahin kommen. Ich erinnere mich, mein Opa überhaupt nichts mit Pferden zu tun hatte, aber er wusste, wer Alerich war. Und er wusste, wer Milton war. Und ich glaube, wir müssen wieder die Pferde in den Vordergrund rücken, die Emotionen erwecken, die Pferde zu den Superstars machen, weil am Ende sind sie es. Und ich glaube, dass man dann auch die Gesellschaft wieder mehr mitnehmen kann.
Sehr schön, das ist schon aus deiner Sicht, finde ich, ein vorgezogenes Schlusswort. Milton, John Whittaker, der Schimmel aus England, ein faszinierendes Pferd, und Alerich, ein Westfale hier in der Nähe von Pflüchdorf, wo ihr wohnt, wo ihr beruflich tätig seid, mit Dr. Rainer Klimke, dem ja erfolgreichsten Dressurreiter seiner Zeit, muss man sagen, Olympiasieger 1984, Los Angeles, mit diesem herausragenden Pferd, auch, muss man sagen, in seiner Zeit. Carina, eine Dame, die viel zu managen hat, die den Fokus behalten muss. Wie siehst du dich selbst in 5 Jahren, in 10 Jahren?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich hoffe, dass wir nach wie vor dieses Leben führen dürfen, was wir bis jetzt führen, weil dieser Arbeitsalltag mit den Tieren, mit den Pferden, das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann. Also es gibt ja diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgedroschenen Spruch, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten im Leben. Also das ist das, was ich fühle jeden Tag. Ich fühle nicht, dass ich 10 Stunden, 12 Stunden, keine Ahnung, wie viel man manchmal halt, wie lang unsere Tage manchmal sind. Ich fühle nicht, dass ich arbeite, sondern es erfüllt mich mit so einer Freude, dass ich mir natürlich wünsche, dass ich das in 10 Jahren auch noch mache. Eigentlich ist es auch komplett abhängig, also unabhängig vom Turnierreiten, vom Sport. Mich erfüllt es genauso zu Hause, wenn ich einen tollen 4-Jährigen habe, wie das 8-Jährige Pferd. Also einfach das Tier, das Pferd, die Arbeit damit. Ja, das wünsche ich mir für die Zukunft weiterhin.
Work-Life-Balance in Perfektion. Wenn ich euch beobachte, muss ich sagen, und das höre, was jetzt die Hörerinnen und Hörer natürlich auch mitbekommen haben, dann ist, glaube ich, Dankbarkeit für das, was ihr habt, dass ihr euch gefunden habt in eurer Unterschiedlichkeit, euch fantastisch ergänzt und dass ihr das machen dürft, was ihr macht. Deshalb arbeitet ihr nicht. Ich glaube, das gilt für Fabian genauso wie für dich, Carina. Ich sage danke im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich glaube, Sie haben ein tolles, faszinierendes Ehepaar soeben kennengelernt, sofern Sie den Podcast bis zu Ende sich angehört haben, was ich natürlich hoffe, und ich hoffe natürlich auch, wir werden noch viele andere Podcasts machen. Zunächst mal euch beiden herzlicher Dank, und die Daumen sind gedrückt für eine gute Zukunft. Für euch, für eure Familie und für eure Pferde.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.